Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Kann Gott noch vollkommener werden, als er schon ist? Geht nicht. Er hat den Urheber ihrer Rettung, Jesus, durch Leiden vollkommen gemacht. Das ist ja ein krasser Gedanke, oder? Wenn Gott, Jesus, der schon herrlich war und bei Gott war und in super groß und ewig und unvorstellbar riesig und heilig, noch perfekter wird durch Leiden. Seltsam. Lesen wir mal das im Zusammenhang. Weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung, nämlich Jesus, durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Er, der heilig macht, und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich denselben Vater. Deshalb schämt er sich auch nicht, sie seine Geschwister zu nennen. So sagt er zum Beispiel: Deinen Namen will ich meinen Brüdern bekannt machen, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Oder: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und dann: Hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte, und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Außerdem wissen wir ja, dass er sich nicht für Engel einsetzt, sondern für die Nachkommen Abrahams. Deshalb musste er seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns sein zu können. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Ein herrlicher, heiliger, großer, unfassbar großer Gott wird größer durch Leiden. Jetzt verstehen wir vielleicht auch ein bisschen, warum in der Offenbarung, wo Jesus geschildert wird, dass Jesus zurückkehrt, Offenbarung 4 und 5, wird ja geschildert, Jesus kommt nach seiner Himmelfahrt zurück zum Vater. Und der Thron Gottes wird beschrieben und dann die Frage gestellt, wer ist in der Lage, überhaupt in der Lage, den Willen Gottes, seinen Plan zu Ende zu führen? Und dann große Ratlosigkeit im Himmel, weit und breit im Himmel, auf Erden, unter den Lebenden, unter den Toten, nirgendwo wird einer gefunden. Und als Johannes schon ganz traurig ist und sagt, das ist ja wohl pleite, dann wird ja wohl nichts aus dem Plan Gottes. Und dann sagt der Engel zu ihm, jetzt schau mal genau hin. Und dann sieht er, wie ein geschlachtetes Lamm auf den Thron geführt wird. Also das Wehrloseste, also ein Lamm, das irgendwo schon geschlachtet ist. Ein Lamm, dem man die Wundmale ansieht. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sagt, schaut meine Wundmale an? Also wenn er einen neuen Leib hat, wenn er einen Leib hat, der durch Türen gehen kann, der keine Tür aufmachen muss, warum sieht man dann seine Wunden? Weil Gott überzeugt ist, dass diese Wunden ihn noch herrlicher machen als das Perfekte vorher. Ein merkwürdiger Gedanke, Gott wird durch Leiden vollkommen. Jesus wird vollkommen, indem er leidet. Schauen wir mal ein bisschen rein, was uns hier in diesem Bibelabschnitt, in diesem spannenden Abschnitt vorgestellt wird. Da wird uns gesagt, Gott legt es darauf an, dass er uns teilhaben lässt an seiner Herrlichkeit. Er will seine Herrlichkeit nicht für sich behalten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so durch deutsche Städte und Dörfer geht und die deutschen Häuser euch anschaut. Was fällt auf? Jeder, der irgendwo ein Grundstück hat, legt Wert drauf, dass er einen hohen Zaun drumherum macht, damit keiner irgendwo reinsteigt. Also wir haben irgendwo die Tendenz, wenn wir etwas unser eigen nennen, unser Home unser Castle ist, dann wollen wir es sichern. Dann soll keiner da reinlatschen, der da nicht reingehört. Also machen wir einen Zaun davor. Jetzt stellt euch vor, Gott in seiner Herrlichkeit, Gott ist im Himmel, perfekte Welt. Im Himmel, wo keiner seine Herrschaft in Frage stellt, wo die Engel Tag und Nacht ihm dienen, wenn Jesus uns lehrt zu beten, dass der Wille Gottes geschehen soll, wie es im Himmel ist, soll es auch auf Erden sein, dann heißt es, im Himmel passiert sowieso der Wille Gottes. Und jetzt sagt Gott nicht, da mache ich jetzt aber einen festen Zaun drumherum, dass diese Menschen mir nicht da reinlatschen und alles die Blümchen niedertreten und Unheil stiften und Unruhe machen, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr reinkommt. Ich möchte, dass ihr bei mir seid. Ich möchte meine Herrlichkeit mit euch teilen. Ich möchte ihn nicht für mich allein haben. Gott kommt dazu in unsere Welt. Er wird Mensch in Jesus. Er selber nimmt menschliche Gestalt an, kommt in diese Welt, lässt sich dort in eine Futterkrippe legen, in einfachen Verhältnissen, und er setzt sich aus. Ja, er lässt es zu, dass Jesus nach Ägypten fliehen muss, weil sein Leben bedroht ist. Er setzt sich dem aus, dass Leute Fragen stellen und manchmal dumme Fragen und manchmal schwerfällige Fragen. Und manchmal fragt man sich, wenn die Jünger sagen, weiß da, schönes Gleichnis, aber wir haben nichts verstanden. Und dann kommen die anderen und stellen ihm Fangfragen, ja, und wollen ihn aufs Glatteis führen. Lässt er alles mit sich machen. Er setzt sich Missverständnissen aus. Wie kann denn jemand aus Nazareth der Sohn Gottes sein? Kann doch gar nicht sein. Und wenn er wirklich der Sohn Gottes, der Messias wäre, müsste er doch Missverständnisse. Er setzt sich Verdächtigungen aus. Wie kann man den Sohn Gottes als Gotteslästerer anklagen? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Und trotzdem haben sie es getan, haben ihn deswegen verurteilt und haben deswegen ihn sogar gefoltert und haben ihn umgebracht. Gott setzt sich dem aus. Und all das, weil er sagt, ich will meine Herrlichkeit nicht für mich allein behalten. Ich will euch hier, die in Homberg im Gottesdienst sitzt und auch die, die nicht da sind, ich will euch dabei haben. Ich will euch zu mir einladen. Gott lässt uns Menschen teilhaben an seiner Herrlichkeit. Er verbarrikadiert sich nicht im Himmel und sagt, bleibt ihr mal schön draußen, dann ist hier drin schön ruhig, sondern er lädt uns ein und will uns bei sich haben. Dabei geht es Gott nicht um sich selbst. Dass Gott das macht und dass Gott dabei herrlicher wird und dass seine Ehre noch mehr wächst dadurch, das ist jetzt nicht, dass er sagt, ich möchte einfach meinen Ruhm noch ein bisschen vergrößern, ich möchte mich selbst übertreffen, sondern er tut das nicht in eigener Sache, sondern er tut das für uns. Gottes Ehre, Gottes Ansehen in dieser Welt wäre doch ganz sicher eher dadurch zu erreichen, unter den Menschen, die so leicht zu blenden sind, wäre es doch viel einfacher, wenn Gott sich so verhalten würde wie so ein typischer griechischer Gott, ja? Die griechischen Götter, von denen erzählen sie sich dort in Griechenland, dass die irgendwo auf ihrem Olymp sitzen und sich weit, weit zurückziehen aus dieser Welt und sich von all dem Zeug, was da unten so kreucht, dass die Menschen und mit ihren ganzen Ärger und ihren Plagen möglichst weit fernhalten. Ja, das ist die Größe der griechischen Götter, dass sie sich aus all dem raushalten, was irgendwo unangenehm ist. Warum tut Gott das? Es geht ihm um seine geliebten Geschöpfe. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern um uns. Und genau das macht seine Größe aus. Ich denke, das ist auch ein guter Hinweis für uns. Ich erlebe das manchmal, wenn man so drüber nachdenkt als Gemeinde, wo führt Gott uns hin? Und dann kommt manchmal so, ja, wie können wir praktisch unsere Außenwirkung verbessern? Ja, dass die Menschen eine bessere Meinung von uns haben. Wie können wir unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessern? Nun, das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Also ich denke mal, da können wir sicher noch manches davon lernen. Jedes Waschmittel irgendwo wird besser beworben als das Evangelium. Aber eines darf nicht dazu führen. Ich denke, es ist richtig, dass man aus Liebe zu den Menschen eine gescheite Öffentlichkeitsarbeit macht. Ja? Wenn wir die Menschen lieben und wenn wir Interesse daran haben, dass sie das Evangelium erfahren, dann ist es ganz gut, wenn wir als Gemeinde eine gescheite Homepage haben, wo sie sagen können, aha, wann ist denn Gottesdienst und wann kann ich denn hingehen? Und dass man vieles tut, Schaukästen und so, um Leute einzuladen. Aber dann gibt es einen Denkfehler manchmal. Es gibt dann Gemeinden, die meinen, eine gute Öffentlichkeitsarbeit wäre schon Gottes Liebe weitergeben. Die meinen dann, wenn man einen Schaukasten irgendwo aufhängt oder hängt ein Plakat rein, dann wäre das Evangelisation. Und das ist zu kurz gedacht. Ja? Also ja, es ist richtig, dass die Liebe zu den Menschen uns dazu bringt, eine gescheite Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber umgekehrt ist das keine Gleichung, zu sagen, ja, wir können unsere Hochglanzprospekte drucken und können alles Mögliche in herrlichen Prospekten darstellen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann die Menschen lieben, die Gott liebt und für die er gestorben ist. Und das wird deutlich an Gott. Er legt keinen Wert darauf, dass sein Ruhm dadurch vergrößert wird, sondern er legt alles darauf, dass er die Menschen rettet. Und das macht ihn gerade so einzigartig. Das ist gerade seine Größe, dass seine Größe eigentlich ein Nebenprodukt ist. Weil er deswegen so einzigartig ist, weil es ihm um seine Geschöpfe geht. Was tut Gott noch? Er erklärt sich jetzt aber nicht nur solidarisch. Es heißt ja hier, Jesus wird in allem uns gleich. Das Stichwort Solidarität, das ist ja schillernd und wird oft gebraucht. Solidarisch, ja, man kann sich solidarisch erklären mit der Ukraine und kann das Brandenburger Tor blau und gelb anstrahlen. Und man kann sich die Haare schneiden lassen aus Solidarität mit den Frauen im Iran. Aber hilft das tatsächlich? Es ist vielleicht ein Zeichen der Ermutigung. Also wenn jemand im Gefängnis sitzt und ich will mich jetzt mit ihm solidarisch erklären, dann sage ich, ich komme auch ins Gefängnis. Es lasst mich mit dir zusammen verhaften. Ja? Hilft das dem Gefangenen, wenn ich mit ihm die Zelle teile? Ja, vorher konnte er gut schlafen, jetzt hat er mit einem in der Zelle, der schnarcht. Was für eine Hilfe ist es, wenn man mit jemand die Gefängniszelle teilt? Solidarität in dem Sinn, dass wir uns manchmal sehr schnell dabei sind, uns mit allen möglichen solidarisch zu erklären. Wir erklären uns solidarisch mit den Hungernden in aller Welt, zu Hause, vom Wohnzimmer aus. Diese Form der Solidarität, was soll die bringen? Also wenn ich mich mit jemandem zusammen in eine Zelle sperren lasse, weil er im Gefängnis sitzt, hat er auch nichts davon. Wo er was davon hätte, ist, wenn ich sage, du, ich nehme deinen Platz ein. Du kannst gehen, weil ich sitze dir den Rest deiner Strafe ab. Das wäre eine Hilfe für ihn, oder? Und da merken wir jetzt, genau das hat Jesus nämlich getan. Jesus ist nicht dadurch solidarisch geworden, dass er gesagt hat, oh gut, euch armen Menschen geht's schlecht, ich nehme das auch auf mich, ich lasse mich genauso irgendwo dumm anreden, wie ihr euch vielleicht anreden lassen müsst, wenn er von Gott redet. Und nein, er geht viel weiter. Er sagt, ich gebe mich als Opfer. Ich kaufe euch frei, damit ihr frei seid. Deswegen ertrage ich das, was ihr sonst ertragen müsstet. Jesus lässt sich gefangen nehmen, lässt sich schlagen, lässt sich töten und sagt, dadurch seid ihr frei. Das ist der tiefe Sinn der Taufe, lesen wir Römer 6, dass da eigentlich ein Wechsel stattfindet. Jesus nimmt unseren Platz ein und leidet unseren Tod, damit wir Anteil haben an seiner Auferstehung. Es ist ein Platzwechsel, den er vornimmt. Das ist seine Art Solidarität. Jesus nimmt unseren Platz ein, er trägt die Strafe, damit wir frei sind. Darum geht es ihm. Sich solidarisch erklären ist zwar irgendwo vielleicht eine Ermutigung für den, der gerade irgendwas erleidet, aber es hilft ihm nicht wirklich raus. Es geht in die richtige Richtung, aber es ist viel zu wenig. Und deswegen gibt sich Gott damit nicht zufrieden, sondern Jesus nimmt tatsächlich unseren Platz ein und sagt, wenn du leben willst, ewig leben willst, dann biete ich dir das an. Ich schenke dir mein Leben, weil ich habe deinen Tod erlitten. Und dieses Angebot macht er uns. Der Bibeltext geht noch ein Stück weiter und beschreibt uns, was Jesus getan hat. Er, heißt es, er bringt sein eigenes Blut als Opfer dar. Er gibt sich als Opfer. Das ist, wenn man den Hintergrund hat, den Kult im Tempel. Da gab es den hohen Priester, der einmal im Jahr für das ganze Volk so stellvertretend für das Volk mit dem Blut des Opfertiers ins Allerheiligste geht. Und jetzt lesen wir hier, dass Jesus merkwürdigerweise beides zugleich ist. Er ist Priester und er ist Opfer. Jesus ist der, der sich selbst als Opfer ins Heiligtum trägt. Kein hoher Priester kann das tun, kein Mensch. Aber Jesus konnte das. Er ist der, der die Verbindung herstellt. Priester, das ist ja das lateinische Wort, ist so schön, das heißt Pontifex. Pontifex heißt, ist lateinisch, Brückenbauer. Pons ist die Brücke, ne? Pontifex ist der Brückenbauer. Also der Priester ist der Brückenbauer, der Verbindung herstellt. Und jetzt ist Jesus Brückenbauer, indem er sich selbst als Opfer bringt. Logisch ist das eigentlich nicht vorstellbar, dass der hohe Priester zugleich das Opfer ist. Und doch ist das das, was Jesus tut. Er baut diese Brücke zu Gott. Er stellt diese Verbindung her. Er baut die Brücke, indem er uns den Weg eröffnet zum Vater. Indem er uns die Brücke baut, dass wir Zugang haben. Römer 5 heißt es, durch den Glauben haben wir Zugang zu Gott. Und das Wort, das da steht, das finde ich sehr interessant, das Wort Zugang in Römer 5 bedeutet beides. Es ist einmal die Zufahrt, die enge Zufahrt zum Hafen. Ein sicherer Hafen, der nur eine schmale Zufahrt hat. Das ist so, man darf bei Gott zur Ruhe kommen, er ist der sichere Hafen. Die andere Bedeutung dieses Wortes ist eine Audienz. Also wenn jemand, ein Herrscher, der kann dann nicht jeder einfach reinspazieren und sagen, hey King, ich bin auch mal da, sondern er braucht eine Audienz. Er braucht die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Erlaubnis reinzugehen. Dann heißt es jetzt, wir haben durch den Glauben Zugang zu Gott, weil Jesus die Brücke gebaut hat. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit beten zu dürfen? Nicht irgendwo in der Gemeinde einen Antrag zu stellen, ich möchte übernächste Woche mal beten, teilt mir eine halbe Stunde zu oder so, dass ich bei Gott gehört werde. Nee, sondern was auch immer uns passiert, was auch immer uns freut oder Sorgen macht, wir dürfen jederzeit zu Gott kommen, Tag und Nacht, mit allem, was uns beschäftigt. Jesus hat diese Brücke hergestellt und wir dürfen sie betreten. Und wer zu Gott kommt, der kann sich darauf berufen, in Jesus haben wir diese Einladung, wir dürfen zu dir kommen. Er zahlt mit seinem Leben für meine Schuld. Wenn uns irgendwer anklagen will, wenn uns unser Gewissen anklagt, was hast du da wieder gemacht? Wenn der Teufel uns in einer schwachen Stunde anklagt und sagt, du brauchst doch gar nicht vor Gott aufzutauchen, du brauchst doch gar nicht den Namen Gottes in den Mund zu nehmen, du hast doch so viel angestellt, dann dürfen wir sagen, ja, das ist richtig, aber das ist alles bezahlt. Das ist, wie wenn man eine Rechnung kriegt und hat sie schon bezahlt, ne? Und so dürfen wir sagen, ja, wenn uns jemand anklagt, ist längst bezahlt. Wir müssen es nicht abstreiten, wir brauchen sagen, es ist bezahlt. Jesus bezahlt mit seinem Leben für meine Schuld. Er verbindet uns mit Gott als Familienmitglied. Das ist hier so klar ausgedrückt, wenn es hier heißt, er hat sich nicht geschämt, uns seine Geschwister zu nennen. Jesus sagt, es sind meine Brüder und Schwestern. Und interessant, dass der Verfasser des Hebräerbriefs hier auch im Alten Testament zitiert. Interessanterweise aus Psalm 22, also dem Leidenspsalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Und der so endet, ich will deinen Namen vor meinen Brüdern bezeugen. Jesus betet am Kreuz, ich will deinen Namen vor meinen Geschwistern bezeugen. Jesus hat also, wenn er diesen ganzen Psalm 22 gebetet hat, schon am Kreuz vor Augen gehabt, was es bewirkt. Und dass er gesagt hat, und die, die mich allein gelassen haben, die davongelaufen sind, die ängstlich waren, die versagt haben, die mich verleugnet haben, und das sind meine Geschwister. Und die erkaufe ich jetzt hier für Gott. Ich möchte mit denen in einer Familie sein. Er verbindet uns mit Gott als Familienmitglied. Und er hilft uns, dabei zu bleiben. Das ist auch so ein Stück einzigartig an diesem Abschnitt hier im Hebräerbrief, Kapitel 2, dass hier klar gemacht wird, all das, was uns widerfährt, all das, was wir erleben, kennt Jesus aus eigenem Erleben. Er ist der erfolgreiche Befreier. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Er ist aber auch der bevollmächtigte Anwalt. Kleiner Sprung nochmal, Römer 8, wenn es dann heißt, wer will uns beschuldigen? Da wird eine Gerichtsverhandlung geschildert. Und da stehen wir vor Gericht und dann kommt der Satanas, Satan heißt Ankläger. Der Satan kommt und sagt, der hat das und das und das und das gemacht. Und dann schreibt Paulus, Christus steht aber hier, der uns gerecht macht und sagt, verschwinde, hast nichts zu sagen, ist alles erledigt. Hab ich alles bezahlt, sagt Jesus, kannst du verschwinden. Er weist den Ankläger in die Schranken und sagt, kannst du keinen Punkt mehr machen mit. Der bevollmächtigte Anwalt, er ist der kompetente Lehrer. Er sagt uns wirklich, wer Gott ist. Er ist der, der uns das Herz Gottes offenbart. Lehren ist viel mehr als ein paar Lehrsätze auswendig lernen, sondern dass Jesus seinen Jüngern ja oft genug sagt, ich zeige euch, wie der Vater ist. Ich rede zu euch das, was der Vater sagt. Ich möchte, dass ihr an mir seht, wie der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt er. Und wer mich hört, hört den Vater. Der uns wirklich sagen kann, wie Gott ist. Und auch das heißt es hier, er ist der geduldige Coach. Er, der selber versucht wurde, der kennt die Schliche des Versuchers. Der weiß, wie das ist, wenn man irgendwo in einer schwachen Stunde mit so irgendwo verführerischen Gedanken konfrontiert wird. Der weiß, wie das ist, wenn andere uns gewinnen wollen dafür, einen Blödsinn zu machen. Er weiß, wie das ist, weil er es selber erlebt hat. Und er sagt nicht, Mensch, wie kannst du nur, sondern er sagt, du, lass dir helfen. Ich weiß, wie man dem Teufel widerstehen kann. Ich hab's selber erlebt. Was ist das herrlich, jemand zu haben, einen Coach, einen Trainer, der alles dran setzt, uns ans Ziel zu bringen. Der alles dran setzt, uns beizubringen, wie man dem Versucher ja, Lebewohl sagen kann. Man sagen kann, bleib mal weg, kenne ich alles. Jesus hat mir gesagt, wie ich dir widerstehe. Jesus hat die Kraft, dir zu widerstehen. Und selbst wenn ich schuldig geworden bin, dann hat Jesus dafür bezahlt. Was willst du denn? Eine herrliche Zusage. Wir haben einen an unserer Seite. Wir haben einen in unserem Leben. Der setzt alles dran, dass wir ans Ziel kommen. Er setzt alles dran, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir auf ihn hören, dass wir mit ihm leben. Er ist der, der uns an sein Ziel bringt. Ja, er ist mit uns verbunden. Ja, auch im Schmerz verbunden. Auch in dem, was uns anklagt, auch dem, was uns leid tut, auch in unseren Traurigkeiten, auch im Leiden, auch in all dem, was uns das Leben schwer macht, ist Jesus mit uns verbunden. Und es ist eine wunderbare Zusage, dass wir hier lernen, ja, dass Jesus dadurch noch größer und herrlicher geworden ist, dass er um unsertwillen das ganze Leiden auf sich genommen hat. Das ist wirklich einzigartig. Und jetzt können wir mal durchgehen und könnten uns Zeit nehmen, könnten die Religionen der Welt rauf und runter anschauen, wo es so etwas gibt, wo es irgendwo einen Gott gibt, der sich so verhält. Und ich behaupte, wir werden keinen finden. weil Gott einzigartig ist darin, wie weit er uns entgegenkommt. Amen.